FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast und in freudiger Erwartung braun gebannt, stets lächelnd und gut aussehend. Mir gegenüber sitzt wie immer Markus. Hallo Markus.
Hallo Björn.
Wie geht es dir heute?
Heute ist ein bisschen kälter. Ich hatte tatsächlich mir jetzt eben gerade nochmal Strümpfe angezogen, weil meine Füße kalt sind. Ich weiß, das kann man auf bundesdeutsche Verhältnisse schlecht übertragen. Ja. Da hat es, glaube ich, 27 Grad gehabt heute. Gestern war der Tag zum Braunwerden oder um sich die Nase zu verbrennen, für die, die es nicht rechtzeitig vorgearbeitet.
Okay. Ja. Ja, ich muss tatsächlich, gestern war ich Radfahren und merkte abends, und ich war nicht besonders lange draußen, merkte abends schon, dass ich mich vielleicht doch besser eingecremt hätte. Was ich eigentlich konsequent fast nie tue, aber das ist
das Thema. Da habe ich einen Trick. Ich stelle die kleine Büchse mit dem 30er oder 50er direkt neben das Waschbecken. Sollte ich es also schaffen, morgens oder an irgendeinem Tag der Woche mich zu waschen, dann habe ich das zumindest in Griffweite und keine Ausreden mehr.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss tatsächlich sagen, was mich am meisten stört, insbesondere beim Radfahren oder bei sonstiger sportlicher Betätigung, sobald das ins Auge läuft, siehst du nichts mehr, weil es dann anfängt zu brennen wie Hölle,
wenn du dir das. Früher hatte man Seife im Auge, jetzt ist es Sonnencreme. Ich weiß nicht, wo die Menschheit da einen Fortschritt gemacht hat.
Gar nicht.
Das ist eine Folge der vielen Nano-Erfindungen. Aber da kommen wir ja heute drauf.
Ich wollte gerade sagen, wir machen die Fortsetzung unserer letzten Folge, nämlich der Mindestanforderungen für den geneigten Bürger. Und ich habe gedacht, ja, damit es nachher nicht wieder heißt, Ingenieure hätten keinen Humor, erzähle ich zum Einstieg den eben schon versprochenen, in unserer Vorbesprechung angekündigten Ingenieurswitz.
Oh, ich bin sehr, sehr aufgeregt.
Ja, es wird spannend. Ich kann dann auch noch einen über Mathematiker erzählen. Aber also, mit dem Ingenieur geht folgendermaßen. Ein Priester, ein Physiker und ein Ingenieur stehen auf dem Dach eines brennenden Hochhauses und können von dort nicht mehr durch das Treppenhaus fliehen, weil das ganze Ding lichterloh brennt. Ja. Und sind völlig verzweifelt und der Pfarrer guckt runter, sieht einen Swimmingpool, sagt, ich bin ein Mann Gottes, springt, landet genau im Swimmingpool, ist gerettet. Ja. Sagt der Physiker, was der kann, das kann ich auch, rechnet hin und her und alles Mögliche, ne? Springt, landet im Swimmingpool, ist gerettet. Ne? Sagt der Ingenieur, was die können. Das kann ich natürlich auch. Rechnet hin und her, Windgeschwindigkeit und Fallwinkel und alles Mögliche. Springt und fliegt nach oben. Was hat er falsch gemacht?
Oh, das klingt nach einem derben Vorzeichenfehler.
Ja, exakt. Ich glaube, das ist ein Witz, darüber können primär Ingenieur lachen.
Das reicht nicht.
Ist ein bisschen nötig. Soll ich noch den mit den Mathematikern erzählen?
Bitte, ja.
Ja. Zwei Mathematiker stehen vor einem Fahnenmast und wollen die Höhe bestimmen. Ja? Und fangen an mit Sonneneinstrahlwinkel, Sinus, Cosinus, alles Mögliche. Kommt ein Ingenieur vorbei und sagt, ey, was macht ihr denn da? Wir wollen die Höhe von dem Mast bestimmen. Der Ingenieur geht wortlos zu dem Fahnenmast, zieht den raus, holt sein Maßband raus, sagt 3,80 Meter, steckt ihn wieder rein. Als der Ingenieur außer Hörreichweite ist, sagt der eine Mathematiker zum anderen, typischer Ingenieur, wir wollten die Höhe wissen und er sagt uns die Breite.
Oh. Und das. Oh. Hm. Ah, aber das Dumme ist, da ist was dran, ne?
Das ist, sagen wir mal, der Unterschied zwischen Ingenieur und Mathematiker vielleicht auch ein bisschen. Bringt ihn eigentlich ganz schön auf den Punkt.
Nächstes Mal, wenn wir mal viel Zeit im Podcast haben und uns nicht verquatschen, was uns ja selten passiert, dann erzähle ich mal den Witz mit den drei Ingenieuren und den drei Betriebswirten, die gemeinsam zu.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, die Schwierigkeit für mich immer bei dem Witz ist, den
also den unfallfrei zu erzählen. Weil der relativ, also verhältnismäßig lang ist.
Er ist komplex und hat einen Real- und einen Imaginärteil.
Ja, das bringt uns doch schon fast wieder zu den Dingen, die wir heute eigentlich machen wollten. Nämlich, wir waren stehen geblieben bei der, wie ich weiß, liebsten
Disziplin. Jetzt ist die Frage, stehen geblieben oder liegen geblieben?
Beides inzwischen Zeit, ne?
Aller Fahnen musst, ich sag's ja.
Das kann sich jetzt jeder aussuchen. Wir hatten auf jeden Fall thematisch den Podcast beendet, kurz bevor wir einbiegen konnten auf den Pfad der Thermodynamik.
Der Tugend.
Der tugendlichen Thermodynamik.
Tugend.
Ja. Und ich kann so viel gestehen, es war eines der beiden Fächer, zu dem anderen kommen wir später noch. Da kann man nicht so viel drüber sagen, was man darüber wissen sollte, aber das können wir anekdotisch nochmal erwähnen. Dass ich das Vergnügen hatte, zwei Klausuren zu schreiben. Also ist zu wiederholen, weil es mir einfach so gut gefallen hat.
Ja.
Also
ich war viele Jahre in der Volksschule, es hat mir so gut gefallen, ich habe jede Klasse doppelt gemacht. Ich war der Einzige, der in der Grundschule schon rauchen durfte. Erzählt mein Bruder immer. Finde ich ganz lustig, wenn er das so sagt. Er sagt das auch sehr trocken.
Will der auch mal in den Podcast kommen? Gut, dementsprechend Thermodynamik. Was muss man wissen?
Also vielleicht insgesamt, warum muss man wissen? Fangen wir damit an. Es ist jetzt aktueller denn je, glaube ich, ja, mit der ganzen Energiewende.
Und auch, weil es immer wärmer wird.
Ja, ist halt so von allen Seiten. Ne? Wenn kommt es ja immer von allen Seiten. Und das ist natürlich so ein Fach. Also das hat aus verschiedenen Gründen seinen Charme. Also das eine ist mal, glaube ich, gesellschaftlich und politisch. Da merkt man ja, was für ein Unsinn teilweise erzählt wird von Laien. Ich glaube, das ist so, weil das auch alles, es wird jetzt immer imaginärer, ja. Also diese Geschichte mit dem Thermodynamik ist ja schon so ein bisschen abstrakt und Elektrotechnik ist ja auch nicht eben besser. Also das sind irgendwie schon alles so Sachen, wo das ganze Intuitive überhaupt nicht mehr so funktioniert. Ne? Aber ich finde, an der Thermodynamik ist eine Sache, soll ich das mal sagen? Soll ich das in philosophischen Aspekten rausholen?
Sag es.
Also aus meiner Sicht, was mich an dem Fach so beeindruckt, ja, es ist das Einzige in der Physik, sagen wir so, in den Grundlagen der Physik mit totaler Asymmetrie. Und es ist die Erklärung von Zeit. Also, oder sagen wir vielleicht Zeitgefühl, menschlicher Zeit. Soll ich das kurz so ausrollen? Also, es gibt es gibt mehrere begabte Frauen in der Mathematik und den Naturwissenschaften. Also ich meine, ich glaube, das traurigste Beispiel ist ja Lise Meitner, ne? Ja. Die man irgendwie um ihren, aus meiner Sicht, Nobelpreis gebracht hat. Aber es gibt noch einen zweiten Fach, Emmy Noether.
Ja.
Die war, also, nein, ich mache jetzt keine Emmy Noether-Witze. Und
sie hätte einen Emmy bekommen sollen.
Also, oh Gott, sie war Noether. Die hat mathematisch gezeigt, das Noether-Theorem, ja, dass das eigentlich, jetzt kommt es bis auf eins, ne, alle wesentlichen Funktionen in der Physik symmetrisch sind. Das heißt, da ist völlig egal, ob die in der Zeit vorwärts oder rückwärts laufen lässt. Ne, könntest du also sagen, rollt irgendwas die schiefe Ebene runter, das ist von der Bewegungsgleichung her, könntest du nicht sagen, das kann doch hochlaufen, da bist du bei deinem Vorzeichenfehler. Ne?
Ja.
Und das gilt für die allermeisten Dinge, bis auf die Sache mit der Thermodynamik. Da funktioniert es eben nicht. Und überall dort, wo wir, sagen wir mal, diesen Bereich dieser Laborüberlegungen verlassen und sagen, du kennst doch das mit diesem Galileo-Versuch, ja? Also der Aristoteles, sagt man immer, ja, der steht praktisch vor der Feder und der Bleikugel lässt die beiden fallen und sagt, habe ich es doch gewusst, die Bleikugel ist schneller unten. Und dann kommt der Galileo und sagt, vielleicht hat er das nicht so wörtlich gesagt, und ich habe jetzt hier tausende Versuche mit schiefen Ebenen und allem Möglichen gemacht. Ich werfe das Zeug vom schiefen Turm oder meinetwegen auch geraden Turm in Pisa und Umgebung runter und dann messe ich. Und dann sage ich, die sind eigentlich gar nicht so weit auseinander. Und dann kommt der mit ein bisschen Nachdenken, der Newton, auf die Fallgesetze und sagt, jetzt denken wir uns mal ein Vakuum. Ich meine, allein darauf muss man kommen. Ja, und sagt dann, na, eigentlich fallen die zur selben Zeit, nur die Feder wird halt gebremst von der Luft. So bis dahin hat das ja so eine Logik, ja. Und jetzt kommt dieser Luftaspekt da rein. Jetzt sagst du, nee, jetzt mache ich zum ersten Mal was, dass ich sage, also diese Idealumgebung, die ich annehme, die eben dafür sorgt, dass die meisten Vorgänge in der Physik reversibel sind. Also ich kann die in der Zeit umdrehen. Wenn ich die jetzt rückwärts ablaufen lasse, ist alles wieder da. Also Energie geht nicht verloren. Ist, glaube ich, so der bekannteste von allen. Ja, aber was heißt das im Alltag? Ich übersetze es immer so. Ja, die ist nicht verloren, wenn wir was machen. Aber die ist nicht mehr da, wo wir sie brauchen können. Ja. Und da hat auch eine gute Seite. Ich habe das mal auch versucht, einem anderen Ingenieur zu erklären und meinte immer, der Vorteil ist, unsere Hosenträger halten. Da hat er mich angeguckt und gesagt, was hat die Thermodynamik mit Hosenträgern zu tun? Ich meine, wollte sie mich erklären, weil ich dachte dann, das würde ich zu weit. Aber die Idee ist ja...
Sind wir ja heute da.
Ja, jetzt nimm so einen Reißverschluss. Jetzt ziehst du den hoch und jetzt hast du ja auf so eine ganz feine Methode diesen Reißverschluss verformt. Gerade so viel, dass der hält. Wenn das jetzt alles reversibel wäre, dann könntest du ja sagen, ja, ich ziehe den hoch und der Reißverschluss sagt, ja, du kannst mich gerne haben, ich falle wieder runter. Und dann fällt deine Hose vom Bauch. Und die Klipse an den Hosenträgern würden nicht halten und die Löcher in unseren Gürteln. Ja, also alles, was auf Reibung beruht. Also wir denken immer, Dissipation und Verwandlung in Wärme ist schlecht. Aber wie gesagt, dann würden wir ja auch umfallen oder wegrutschen. Es gibt eine lustige Donald Duck-Geschichte. Da hat der Don Rosa, der war Bauingenieur, der hat später die Zeichnungen und die Stories übernommen. Der hat tatsächlich mal eine Geschichte gemacht ohne Reibung. Was meinst du, was da los ist?
Das ging nicht reibungsfrei ab.
Es geht nicht reibungsfrei ab, aber es geht absolut reibungsfrei ab. Also das ist eigentlich eine geniale Donald Duck-Geschichte, weil man denkt, ja, da hat einer sich die Mühe gemacht, dann hat er es wirklich mal aufgezeigt. Und das alles steckt hinter dieser Idee der Dissipation. Und jetzt mache ich diesen Bogen so zur Thermodynamik. Du kannst einen Vorher-Nachher-Effekt feststellen. Ja? Ja. Also zum Beispiel, wir heizen das Zimmer. Jetzt ist ja die Energie da und die geht ja nicht verloren, aber wenn ich die Fenster aufmache, wird es bei mir ja kalt. Und draußen wird es wärmer. Jetzt, das draußen wärmer nützt keinem, ja, weil sich's da auch gleich wieder irgendwie verdünnisiert, aber bei mir wird es ziemlich viel kälter und jetzt muss ich doch wieder Fenster zumachen, noch mehr heizen. Und warum geht das nicht in die andere Richtung? Warum? Und das ist eine Sache, die versteht man am Anfang nicht, weil die vollkommen gegen alle Intuition ist. Warum sammeln sich nicht alle warmen Atome und Moleküle in der Luft, im Gas, ausgerechnet bei mir, wo ich es gerne warm haben möchte. Warum machen die das krasse Gegenteil? Was ist überhaupt Wärme? Was ist überhaupt Temperatur? Ja, also da sind so viele Sachen dabei. Aber der Teil, der mich am deutlichsten beeindruckt, ist dieser Vorher-Nachher-Effekt. Also ohne Thermodynamik ist das einzige Fach, würde ich sagen, wo wir eine Quelle und eine Senke haben und wo die ganze Geschichte nur in eine einzige Richtung.
Ja, vielleicht kommen wir mal dazu, weil wir haben ja einen Bildungsauftrag.
Ja, ja, wir wollen das ja. Wir wollen ja Leute begeistern.
Genau. Die zwei fundamentalen Begriffe der Thermodynamik, würde ich sagen, sind Enthalpie und Entropie. Hätte ich gesagt, oder?
Ich hätte jetzt gesagt, Wärme und Temperatur ist auch schon mal nicht schlecht.
Ja, Wärme und Temperatur, okay.
Fangen wir mit Temperaturen, das ist gar nicht so kompliziert, oder? Okay. Also ist gar nicht so einfach eigentlich.
Ja, das stimmt. Fangen wir mit Temperatur an. Was? Stellen wir uns mal ganz dumm, was ist denn der Temperatur?
Ich schwitze gerade. Ich habe hier vorhin die Heizung angemacht, weil ich gedacht habe, ich habe ja vorhin erzählt, bei uns ist etwas kälter, ne? Ich habe einen Pulli angezogen, das war schon mal die zweitbeste Idee, wie ich gerade festgestellt habe. Also ich könnte jetzt als guter, wir haben ja letztes Mal über Mechanik gesprochen, ne? Jetzt weiß ich doch von der Mechanik eigentlich die Bewegungsgleichung für die Dinge. Jetzt könnte ich die für jedes einzelne Atome hier aufstellen. Ist halt nur unpraktisch, ne? Weil die Dinger von rechts nach links und durcheinander fliegen.
Sehr aufwendig, ja.
Dann stoßen die ständig zusammen. Stoßen ist immer was mit Impuls und dann geht die Impuls vom einen zum anderen. Der schnellere stößt den, nehmen wir mal an, die wiegen ungefähr gleich viel, also haben dieselbe Masse. Und der eine stößt den anderen an und dann ist der vorher langsam war, ein bisschen schneller und der schneller war, ein bisschen langsamer geworden. Also so ein Billardkugeleffekt, ne? Es macht kein Mensch. Also wie viel gehen denn einen Kubikmeter? 6 mal 10 hoch 23? Irgend sowas, ne?
Atome? Ja, irgendwie so ein Teilchen, eine Avocado.
Ja. Hieß, unser Chemielehrer hat immer erzählt, das hieß die Avocado. Ne? Ja. Unser Chemieprofessor hat immer erzählt, das hieß vor dem Ersten Weltkrieg Loschmidt-Zahl. Und dann guckt er uns an und sagt, ja, aber dann darf man keinen Krieg verlieren. Jetzt heißt es Avogadro-Konstante. Ja. Fand ich lustig. Und also diese 6,02 mal 10 hoch 23, also eine 1 mit relativ vielen Nullen hinten dran, mal 6. Die 6 ist eigentlich schon fast unwichtig bei den vielen Nullen. Und das sind die, die nur in einen Kubikmeter gehen bei so Normbedingungen. Sagen wir mal 20 Grad Umgebungstemperatur, ein Bad. Ja, also was man halt so im Zimmer. Und das ist halt mühsam, für 6 mal 10 hoch 23 Teilchen die Bewegungsgleichung auszurechnen. Also nimmt man erstmal so ein Mittel. Und schon ist man in der Nähe der Temperatur. Und die Temperatur ist halt ein Maß, wie diese Teilchen auf unsere Haut prasseln und da die Energie austauschen. Und da wird es uns ein bisschen wärmer und den Teilchen wird ein bisschen kalter. Und da hätten wir einen ersten groben, gemittelten Ansatz für Temperatur.
Ja, sagen wir mal, die ist, glaube ich, die anschaulichste Definition davon. Ja.
Ja, die ist nicht ganz richtig in der Tat. Also wenn man die wirklich bis ins Letzte durchdekliniert, merkt man, die kann irgendwie nicht stimmen. Und da kommt man ja auch so auf Temperaturen an der Sonnenoberfläche. Ich glaube 5000 Grad, wenn ich es richtig im Kopf habe, sonst müsste ich nachgucken, und in der Sonnenmitte nochmal wärmer und dann kommt man in die Fusionsreaktoren und dann liest man was von wirklich einigen Millionen Grad und dann denkt man, das ist ja eigentlich nicht so sinnvoll und vorstellbar. Und dann hat man in diesem Fusionsreaktoren-Gradienten von der Mitte bis zur Wand und da kippt das gleich um 1,5 Millionen, glaube ich, Grad runter. Also das sind schon große, das sind so große Unterschiede, dass dieser Temperaturbegriff da so ein bisschen unansehnlich wird. Und also im direkt sauberen physikalischen Sinne stimmt das auch nicht so. Aber ich glaube, für die Vorstellung, wie ich es jetzt erklärt habe, passt das, glaube ich, ganz gut.
Ich denke, sagen wir es mal so, für den Hausgebrauch. Für den Hausgebrauch. Wo relativ selten Fusionsreaktoren stehen, habe ich mir sagen. Also ich habe zumindest noch seit neuestem keine mehr gesehen. Ist das, glaube ich, erstmal in Ordnung.
Ja, aber da hätten wir die Temperatur. Und das ist so ein Grundmaß. Aber jetzt ist der Nachteil an der ganzen Geschichte, die Temperatur oder diese... Ja, jetzt müssen wir überlegen, was ist Energie und was ist Wärme. Aber was wir von der Wärme wissen, ist, die fließt nur sehr selten. Es ist nicht ausgeschlossen, aber sie fließt wirklich sehr, sehr selten vom Warmen ins, vom Kalten ins Warme. Es wäre ja im Prinzip denkbar, ja, dass alle kalten Atome sich irgendwie zusammenraffen und sich in einer Ecke, wie ich sage, bei mir im Zimmer sammeln und es dann wärmer machen. Passiert halt nur so selten. Es ist so selten, dass man sagt, seit dem Entstehen des Universums ist dieser zweite Hauptsatz, dass eben diese Flussrichtung definiert ist, nur sehr, sehr selten durchbrochen worden, dass es nicht funktioniert. Und das ist immerhin in 13,5 Milliarden Jahren. Das ist schon eine lange Zeit. Warum passiert das? Weil das im Prinzip ein Maß für die Wahrscheinlichkeiten ist, dass ein Zustand eintritt. Und ein Zustand, dass sich Dinge in einem Raum gleich verteilen, der ist viel, viel wahrscheinlicher. Ja. Und das weiß jeder Mensch, der schon mal nicht aufgeräumt.
Das ist leider korrekt. Ich sage mal so, die Entropie einer durchschnittlichen Wohnung nimmt stetig zu.
Ja. Ja, das ist ein abgeschlossenes System. Das müssen wir immer dazu sagen, ne? Sonst funktioniert es nicht. Und wenn jemand will, dass es aufgeräumt wird, dann müssen wir Energie reinstecken. Ich finde, das Hübscheste waren zwei Dinge. Da konnte man sich die Entropie gut erklären. Ich finde, sonst ist sie ein blödsinnig schwieriger Begriff, um es Menschen zu erklären. Aber für mich war es immer, ich habe mein Leben lang gern an Xerox-Kopierern gestanden. Und dann habe ich ein weißes Blatt draufgelegt und habe das kopiert. Dann müsste ja eigentlich ein weißes Blatt wieder rauskommen. Aus dem Kopierer. Dann habe ich das rausgenommene Blatt gelegt und das habe ich wieder kopiert. Und wenn man das so 40, 50 Mal macht, dann wird das Blatt immer dunkler. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, weil ja ein weißes Blatt kopiert ja weiß bleiben muss. Aber es wird immer dunkler, weil eben doch so winzig kleine Fehler drin sind, weil es eben doch statistisch eben günstig ist, dass da eben ein, zwei kleine Dreckspätzchen sind, die dann so kleine Fehlerchen machen. Und wenn man jetzt immer mehr kopiert, sammeln sich diese Fehler. Das ist der statistisch günstigere Fall. Und dann wird dieses Blatt Papier irgendwann immer schwärzer. Und es gibt noch einen zweiten Fall, den kennen aber nur Menschen, die noch Kassettenrekorder kann. Und man hat Kassetten, früher hieß das doch überspielen, ja? Hm. Der eine hatte diesen berühmten Song, den hat man dann 2000 Mal überspielt und dann von der Kassette auf die Kassette und auf die Kassette. Und beim 20. Mal überspielen hat man dann sehr viel Rauschen gehört. Hm. Ja. Das war, finde ich, immer die praktische Anwendung von Entropie.
Ja, ich glaube, bei uns im Ich glaube, es war sogar in der Vorlesung, woher dieses Gleichnis kam, aber die Vermischung quasi von Pfeffer und Salz.
Oh!
Es ist alles noch da, du musst aber Energie reinstecken, um es wieder zu trennen.
Und so habe ich das den Kindern früher erklärt. Ja. Ich habe ein Glas Wasser genommen und habe gesagt, guck mal, hier ist eine Tintenpatrone aus ihrem Schulfüller, ne, und habe gesagt, das ist jetzt perfekt getrennt. Links das Wasser, rechts die Patrone. Jetzt tun wir die beiden zusammen, was passiert? Naja, ist klar, ne? Ja. Also dieses Tröpfchen Tinte verdünnt sich, verteilt sich sofort im Wasser. Hinterher habe ich ein hellblaues Wasser und kriegst nicht mehr auseinander. Oder nur mit sehr viel Aufwand. Das ist, glaube ich, die anschaulichste Erklärung für das, was bei Entropie passiert. Und das ist eben diese Richtung. Ja. Wenn ich jetzt einen Film gucke, ja, dann ist es, das ist jetzt wieder die Intuition, dann wäre es jedem Betrachter auf der Welt, glaube ich, vollkommen klar, dass sich die, wenn der Film jetzt rückwärts liefe und dieses Glas mit der Tinte drin und in dem Wasser würde sich jetzt wieder aufteilen, würde jeder sagen, das passiert so selten, der Film muss rückwärts laufen. Das ist unsere Vorstellung von Zeit.
Hm. Ja. Ja, und vor allen Dingen zeigt es halt, also eine Sache kann man daran, glaube ich, auch relativ gut verdeutlichen. Ne? Es ist möglich, es ist umzukehren, nicht in jedem Fall, aber in den meisten. Ne? Es kostet aber immer Energie. Also es ist quasi, es ist nicht umsonst.
Ja, wie man ja am Kühlschrank sieht.
Oh ja. Ja,
ist ja so. Ich will es ja drinnen kälter haben, da muss ich was sortieren. Ja, wenn ich vom Schlachter komme und Schlachter darf man nicht mehr, es ist ja was mit Fleisch. Ich komme aus dem Supermarkt und habe
Hafermilch.
Meine vegane Haferschnitzelmilch, die bringe ich nach Hause, unterwegs ist die warm geworden und ich möchte die eigentlich kühlen. Das ist der wahrscheinlichere Zustand ist, dass die Hafermilch, die ich gekauft habe, genauso warm wie alles andere in meiner Küche ist. Wenn ich das speziell kälter haben möchte, muss ich irgendwas tun. Also muss ich es in eine kleine Box tun, die muss ich außen isolieren und dann muss ich dem Ding systematisch Ordnung wegnehmen. Wie mache ich das? Ich tue das in diese Box und lasse da jetzt einen Stoff durchlaufen, der eine witzige Eigenschaft hat, der das gleiche macht wie Wasser beim Verdampfen. Ja, also Energie beim brauchen. Verdampfen, ich tue das Ganze, ich tue Wasser in irgendeinen Topf, mach's unten heiß, wird's gasförmig.
Ja, sagen wir es mal so, ich glaube, man braucht einen weiteren Begriff, um das zu verstehen, nämlich die Verdampfungsenthalpie.
Ah, das ist zu schwierig.
Ich brauche einfach eine bestimmte Menge Energie, um einen Aggregatzustandswechsel hervorzuheben. Ja,
die Atome im Wasser sind irgendwie, oder die Moleküle, die schwirren irgendwie durcheinander. Und wenn ich da ein bisschen mehr Dampf, daher Verdampfungsenthalpie, wenn ich da so ein bisschen mehr Wärme in das System rein tue oder Energie, dann müssen die sich ja irgendwie, die Energie muss irgendwo hin. Also müssen die sich bewegen und ungefähr ein Sechstel von denen geht an die Oberfläche. Hat ein bisschen Schwung. Und geht weg von der Oberfläche und bleibt auch weg. Ein paar fallen wieder zurück ins Wasser, die anderen fliegen hoch. Das ist dieser Verdampfungseffekt. Also jetzt könnte man das mit Partialdrücken und sonst was erklären, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man sagt.
Aber der Fakt, dass man Energie braucht, um den Aggregatzustandswechsel herbeizuführen, der ist.
Ja, und jetzt kann man sich ja Folgendes überlegen. Man nimmt so ein Glas Wasser und man macht es gar nicht warm. Man macht was ganz anderes. Man verdampft das komplett ohne Wärme. Aber man braucht Energie. Man stellt einen kleinen Ventilator hin und schiebt jetzt alle Moleküle, die aus dem Wasser raushopfen, nach oben. Ein Sechstel macht das eben rein zufällig. Ein paar haben so viel Schwung, die fliegen aus dem Wasser raus. Meistens geht der Schwung dann verloren und sie würden wieder reinfallen. Aber bevor die wieder reinfallen, muss ich die mit dem Ventilator weg. Um den Ventilator anzutreiben, brauche ich Energie. Dann mache ich ein bisschen Strom oder muss meinem Hamster im Laufrad erklären, er soll jetzt ein bisschen schneller laufen. Aber im Prinzip treibt er jetzt alle Moleküle weg. Und jetzt, die fallen ja nicht mehr ins Wasser zurück, sondern die sind jetzt irgendwo anders in der Luft. Jetzt wird der Wasserstand ein bisschen weniger. Jetzt mache ich das die ganze Zeit und irgendwann habe ich das Wasser verdampft, ohne Wärmeenergie von unten reinzustecken. Also das wäre die zweite Variante. Aber zurück nochmal zu diesem Effekt. Ich tue von unten Wärme an den Wasserkocher, oben verdampft das Wasser. Bis hierhin ist klar. Jetzt guckt man an einem heißen Sommertag ins Badezimmer, da wo die Kaltwasserleitung lang geht, da kommt die ganze Luft durchs Fenster, die ist warm, die hat sich ausgedehnt, da passt mehr Feuchtigkeit rein. Und jetzt stößt diese heiße Luft oder warme Luft auf das kalte Rohr. Und was passiert da genau? Man sieht diese Kondensationströpfchen an dem Wasserrohr. Das ist genau der umgekehrte Effekt. Und genau das macht man sich zu nutzen bei dem Kühlschrank. Das heißt, man nimmt einen Stoff, der bei ganz anderen Temperaturen als Wasser verdampft und den leitet man jetzt an dieser warmen Hafermilch in der Box entlang. Und jetzt entzieht dieser Stoff in der Hafermilch die Wärme, die Energie und benutzt die selber, um sich selber in Ruhe zu verdampfen. Halt bei einer niedrigen Temperatur, aber die Stoffe gibt es. So funktioniert die Klimaanlage im Auto.
So funktioniert auch eine Wärmepumpe, nur andersrum.
Genau, das ist genau die Idee. Genau darauf will ich hinaus. So, und jetzt ist aber das Zeug verdampft. Was machst du jetzt? Das kannst du es ja kein zweites Mal machen. Du musst also woanders das Ganze wieder zusammendrücken. Also brauchst du noch einen kleinen Kompressor. Jetzt brauchst du Strom. Und das ist der Grund, warum der Kühlschrank Strom verbraucht. Ja. Und du musst es gut isolieren. Oder du machst es so, du machst die Kühlschranktür immer groß auf. Das ist auch super. Dann wird der Raum nicht kälter, sondern wärmer, weil jetzt alles wieder gleich warm wird, aber zusätzlich der kleine Motor ja weiterläuft und der macht halt noch alles ein bisschen wärmer durch seine Reibungswärme. Und das heißt, auf offengelassene Kühlschranktür wird, macht alles gar nicht kälter, sondern noch ein bisschen wärmer. Ist eigentlich auch witzig. Ne?
Daran kann man, glaube ich, auch schön den Begriff des Wirkungsgrads erklären. Ne? Also nicht, es gibt das Perpetuum mobile, also irgendetwas, wo gleich viel oder mehr Energie rauskommt, als ich reingesteckt habe, kann es per Definition nicht geben. Ist physikalisch ausgeschlossen. Ist auch zweiter Hauptsatz.
Es ist sehr unwahrscheinlich. Sagen wir es so.
Es ist nur so unwahrscheinlich, 0% dass es wahrscheinlich.
Ja, in den letzten 13,5 Milliarden Jahren ist es nur sehr selten vorgekommen.
Ja. 0% wahrscheinlich.
Gerundet
0%. Dadurch, dass das Ganze ja einen Wirkungsgrad hat, der kleiner als 1 ist, dementsprechend, muss ich mehr Energie reinstecken, als ich am Ende rausbekomme. Und damit muss es dann halt im Zimmer wärmer werden, weil die Abwärme, die quasi aus dem Kühlschrank geleitet wurde, ja irgendwo hin muss, und zwar in den Raum selber. Und dadurch, dass er natürlich geregelt wird, wird er immer weiter dagegen arbeiten und dann wird es halt noch
wärmer. Arbeitet wie ein Zwerg und es hilft ihm alles nichts. Das Ergebnis ist programmiert.
Das Leben
das tut so diese Sache mit dem Wirkungsgrad. Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit. Das tut Ingenieuren natürlich weh.
Wirkungsgrade.
Wirkungsgrad schlecht ist mehr Schmerz für Ingenieure. Ja, ich glaube, das tut allen weh.
Alles unter 97% ist eine Unverschämtheit.
Ist so. Einfach, und dann kommt so ein Herr Diesel und sagt, mir reichen schon 40. Aber ich habe mir das immer so erklärt und seitdem habe ich meinen Frieden mit dem Wirkungsgrad gemacht. Kommen wir wieder zurück an den Start. Meine Hose hält ja da. Das ist also Energie und Dissipation und Reibungswärme gut eingesetzt, dann fällt meine Hose nicht runter. Und wenn ich die Treppe runtergehe, möchte ich ja auch Schritt für Schritt irgendwo runtergehen. Es gibt einen einzigen Fall, da bin ich mit der Reibung einverstanden, das ist im Winter beim Skifahren. Wenn das schön gleitet, da ist es super, ja. Aber da macht ja auch ein anderer die Arbeit, um mich nachher den Hang wieder hochzuziehen. Denn wenn man da einmal runtergeglitscht ist und dann am nächsten Tag wieder hochrennen muss, weil der Skilift nicht geht, dann weiß man ja auch, was das Ding eigentlich so tut.
Ja. Ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, wie man so ein Skilift, wie man Energie gut einsetzen kann, weil ja beim Skilift geht ja quasi die eine Seite die andere nach oben.
Ach so, das hat mein Vater gemacht, als ich klein war. Ich hatte einen Lego-Baukasten und damals waren Lego noch was ganz Seltenes und zwar auch teuer. Und mit den wenigen Legos, die ich hatte, baute der eine Gondel. Ich wollte gerne so eine Gondel haben. Er hat also gemeint, also wir haben dann also auch so Fäden durchs ganze Zimmer gezogen. Ich glaube, ich bin etwas vorgeschädigt. Erblich oder familiär. Und dann sagte mein Vater, jetzt machen wir einen Trick, pass auf, wir bauen noch eine zweite Gondel. Und immer wenn die eine runterfährt, dann zieht die andere hoch. Und das ist irgendwie das Geniale bei diesen Skigondeln in den Bergen. Die brauchen eigentlich nur die Reibungswärme, womit wir wieder bei dem Thema sind. Denn immer wenn der eine runtergeht, geht der andere ja hoch. Und das bleibt ja mehr oder weniger gleich. Also wenn diese Reibung nicht wäre, könnten die das ewig weitermachen.
Ja, das plus. Und meistens hast du ja den unangenehm Fall, dass mehr Leute nach oben wollen als nach unten.
Aber das sind so Details.
Das ist halt die Ingenieurskrankheit, ne? Muss man ja auch sagen. Aber das muss man halt auch sagen. Ich glaube, das ist halt das Schöne und das ist auch so ein bisschen ja die Motivation, warum wir das machen. Man findet halt auch für diese wahnsinnig theoretischen Konstrukte findet man halt wahnsinnig gute Beispiele im Alltag. Wo man das anwenden kann welche Implikationen das auch auf unser tägliches Leben hat. Und das finde ich eigentlich das Spannende und das ist auch der Grund, warum ich denke, dass es durchaus vorteilhaft ist, eine gewisse Grundbildung im technischen Bereich zu besitzen.
Ja, ich glaube, meine Tochter nennt es immer Konzepte.
Ja.
Und sie sagt, dass dieses zur Verfügung haben von Konzepten einem das Leben in seiner Komplexität erleichtern. Ich glaube, es reduziert. Ich glaube, Thermodynamik ist, also weil wir damit ja begonnen hatten, ein ganz interessantes Fach. Auch man entwickelt Konzepte, die sonst, wie gesagt, sich intuitiv nicht erschließen. Ja, ich finde, einer der gemeinsten Begriffe, die man überhaupt so haben kann, ist Energie. Beschreibt das mal. Das ist einfach ein Sauzeug.
Ja,
das ist einerseits, ist das, ja, ich halte was aus dem Fenster und wenn ich es nicht loslasse, fällt es nicht runter. Hat aber potenziell Energie. Könnte was tun, macht aber nichts. Das ist ja an sich schon mal, ja, ist doch so.
So wie, hat was Menschliches.
Ja, das ist nämlich so dieser Effekt, ich gehe aufs 10-Meter-Brett, gucke runter und sage, mein lieber Gott, ist das steil und gehe den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Dann habe ich einmal, wie hat ein Freund von mir gesagt, das war ganz lustig, da waren wir in Finnland und hatten wirklich sauschwere Rucksäcke und mussten zum Bahnhof gehen. Und da gab es eine Unterführung, das war in Oulu, das ist irgendwo in Nordfinnland. Ja, die ganze Stadt ist eigentlich nicht sehr groß, aber sie hat eine Unterführung. Und ich gehe die Unterführung runter, weil ich die Ampeln sparen will. Gehe auf der anderen Seite wieder hoch. Und der Freund von mir guckt mich an, geht alle Ampeln, bleibt immer auf selber Ebene, ja, auf der Ebene der Straße, geht über alle Ampeln rüber, braucht 10 Minuten länger als ich. Ich sage, das hat jetzt aber echt gedauert, ne? Und er sagt, potenzielle Energie, die ich einmal gewonnen habe, gebe ich nicht wieder her.
Hm. Ja, er hatte quasi Sparpotenzial.
Ja, das war ein Energiesparschwein. Das ist einer, der sich nicht wäscht. Hm? Das ist ein Energiespaß. Wie heißt es? Ich glaube, in der Medizin sagt man, Schwester, verordnen Sie dem Herrn eine komplexe Balneotherapie.
Oh, das gefällt mir gut.
Gefällt mir auch gut. Ja. Und das sind, diese, wie gesagt, ne, das ist dieses Umgang mit Energie, dann hast du das Ganze elektrisch. Ja? Und dann sagst du, wie stellst du dir denn so einen Unsinn vor? Ich meine, da kommen wir nachher noch hin. Oder meinetwegen übernächsten Podcast. Wie in Gottes Namen stellst du dir elektrische Energie vor? Tja. Und dann gibt es wieder dieses, machst du dann irgendwie diesen, das ist ja immer noch diese Thermodynamik, ne? Ja. Wenn auch ohne elektrisch. Und dann machst du diesen Umweg, diese geistige Umwegfinanzierung und sagst, stell dir eine Mühle vor. Am Wasser. Und dann läuft das Wasser da unten lang. Und das ist doch ein Strom. Auch mal nachher für diese Elektrotechnik geschickt. Oh, ja. Und dann merkst du, das Zeug muss fließen. Ja? Und dann sagst du, ja gut, wer hat denn jetzt diese Energie? Ja, es ist in dem Wasser drin, weil das Wasser ja im Prinzip auch aus Teilchen besteht. Die haben alle eine Masse. Dann haben die eine Bewegung, 1,5 mV². Und siehst du mal, das ist jetzt diese Bewegungsenergie. Und wenn die jetzt oben hoch in den Bergen sind und dann langsam runter müssen, dann haben die oben potenzielle Energie und unterwegs gewinnen die immer mehr von dieser kinetischen Energie. Aber das ist wirklich, wirklich schwer vorstellbar. Ich glaube, der einzige Weg, sich dem zu nähern, ist es immer wieder zu tun. Und jetzt kommst du und sagst Enthalpie. Toll.
Toll. Entschuldigung.
Ja.
Tut mir leid.
Aber kann man sich leicht merken, ist im Prinzip ein Wasserkocher.
Ist so.
Also in der Wärme ist auch Energie. Aha.
Man könnte sagen, ja. Ja,
ein Wärme. Ja, ich meine, das ist doch interessant. Ja, wir haben die eine Energie, das ist, wenn wir den Stein aus dem Fenster halten und nicht loslassen. Dann wird die umgewandelt, wenn wir loslassen. Fällt einem auf den Kopf, tut weh. Dann lassen wir den, dann haben wir dieses mit dem Fluss, mit diesem Wasser. Ja, dann treibt das eine Mühle an. Aha, kann man auch wieder was machen. Jetzt könnte man denken, na gut, kann man ja statt Wasser was anderes nehmen. Nehmen wir mal Dampf. Muss durch eine Turbine durch. Aha, ist auch so eine Art Mühle, ne? Also da mache ich aus dieser, also das ist der Witz. Einer hat mal erklärt, das fand ich immer noch am besten von allem, Arbeit ist ein Weg, Energie zwischen zwei Systemen zu transportieren. Das ist gar nicht so dumm, ne?
Ja.
Das heißt, was dieser Thermodynamik-Ansatz macht, ist, ich glaube, der lehrt uns, in Systemen zu denken und die Energie von Systemen zu betrachten und zu bewerten.
Ja. Ja. Wobei, das muss man ja auch sagen, ist, glaube ich, also das ist etwas, das muss man ja wirklich trainieren. Also in Systemen zu denken und zu sagen, wo hört denn ein System auf und wo fängt denn ein neues System an, ist zumindest so was, also mir ist es am Anfang sehr, sehr schwer gefallen und das ist wirklich ein Trainingsthema. Man muss es einfach immer wieder machen.
Ja, Anschauung ist Gewöhnung, hat mal bei uns jemand im Studium gesagt. Habe ich, glaube ich, schon mal zitiert. Und ich glaube, man muss einfach, wenn man was nicht versteht, üben, üben, üben. Ja. Das ist das Verrückte, glaube ich, beim menschlichen Gehirn. Je mehr man etwas wiederholt, desto eher kommt dann dieser Aspekt, dass man das Gefühl hat, man hätte es jetzt verstanden. Und ich glaube, das macht es auch so schwer zu erklären.
Ja,
denn man selber hat es ja verstanden.
Das Schwierige ist, also in meiner persönlichen Erfahrung, ne, ist es halt so, irgendwann kriegst du ein Verständnis und wenn du das dann noch ein bisschen weitermachst, dann kriegst du ein Gefühl.
Ja.
Also dann, das ist nochmal eine Stufe obendrauf sozusagen, dass man das viel, viel intuitiver macht also am Anfang musst du noch sehr viel drüber nachdenken und dir das sehr genau angucken und irgendwann bist du an einem Punkt angekommen, wo du sehr intuitiv Dinge sehen oder anwenden kannst. Nicht nur sehen, sondern auch anwenden kannst. Das dauert aber halt eine gewisse Zeit und das kann man auch, also vielleicht gibt es jemanden, der es kann, aber ich glaube, in den vielen Fällen oder in den meisten Fällen ist es so, dass man es ja selber erfahren muss. Ich glaube, man kann das nicht einfach durch pure Erklärung übertragen, sondern es ist halt wirklich was durch Anwendung von Wissen passiert.
Ja, man muss, glaube ich, ich formuliere es mal andersrum, es gibt einen ganz guten YouTube-Beitrag, leider weiß ich die Quelle nicht mehr, da hat jemand mal gesagt, dieses zur Verfügung haben von diesen verschiedenen Konzepten, über die wir im Prinzip sprechen, also was ist ein System, was ist ein Modell, was ist ein bleiben wir bei dem Beispiel der Entropie. Das hilft einem tatsächlich auch bei der Alltagsbewältigung von wirklich ganz simplen Fragen. Ich habe wirklich über viele Jahre Workshops gemacht, lustigerweise in der Forschung, mit jungen Forschern, die in Konzerne kamen. Und was hast du in Projekten und in der Forschung ein Ziel? Und dann haben wir natürlich interessanterweise auch diese Frage gestellt, kann man das irgendwie übertragen auf Selbstmanagement? Also warum braucht der Mensch Ziele? Ist es gut, welche zu haben oder soll man lieber in den Tag hineinleben? Und jetzt kommt diese Idee der Entropie. Ja, es gibt Millionen von Zuständen. Und wenn du ein Ziel hast und deine Energie gezielt darauf, wie der Name schon sagt, gezielt, darauf verwendest, dieses Ziel zu erreichen, dann nimmst du aus dieser Unendlichkeit von möglichen Ergebnissen, die alle eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, steuerst du eins mit, das eventuell für sich genommen völlig unwahrscheinlich wäre, also ich werde Millionär oder ich werde reich oder, steuerst du, das ist glaube ich selber, oder ich werde ein glücklicher Mensch oder ich habe eine Insel oder ich lerne ein Instrument oder ich erreiche ein sportliches Ziel, ja, ich fahre bei der Flandern-Rundfahrt mit, ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt. Und das tust du, indem du Energie darauf verwendest. Und von alleine passiert es nicht. Aber wenn andere Menschen in deiner Umgebung Energie auf ihre Ziele verwenden und du in deine nichts steckst, dann passiert das Konzept in der Umkehrung. Dann machen andere etwas mit dir. Und wenn du nicht möchtest, dass andere etwas mit dir machen, weil du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du ein als zufriedener und glücklicher Mensch eher der bist, der sagt, ich möchte mich selbst verwirklichen, dann lernst du daraus, dass das nicht von alleine passieren wird. Das ist statistisch zu unwahrscheinlich. Das heißt, du musst Energie hineinstecken, damit das passiert. Und das steckt in diesem Konzept der Entropie. Das ist also, ich sag mal, Thermodynamik als Lebenshilfe.
Thermodynamik für Life Coaches. Vielleicht wäre das ein Buch, was man noch schreiben könnte.
Ich halte es für gut, wenn Menschen sich, sagen wir mal insgesamt, ja, mit physikalischen Konzepten beschäftigten, vielleicht auch mathematischen, um ein anderes Gefühl für ihr eigenes Leben zu kriegen. Das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich halte das, nehmen wir Logik zum Beispiel, ja, mathematische Logik und Sprachlogik, die sind ja alle nicht so weit auseinander. Und die Leute machen die einfachsten Denkfehler, ja, und die kann man vermeiden. Also wenn es morgen regnet, wird die Erde nass. Wenn es morgen nicht regnet, wird die Erde nicht nass? Nee, das stimmt doch nicht. Es kann ja einer mit dem Gartenschlauch kommen. Dann wird die Erde nass, aber es hat nicht geregnet. Die richtige Lösung ist, wenn es morgen nicht nass ist, dann hat es nicht geregnet. Das heißt, aus einem Satz, wenn A, dann B, wird, wenn nicht B, dann nicht A. Und in wie vielen Fernsehdiskussionen wird das verkehrt gemacht?
In allen.
Ja, genau.
Wobei man fairerweise auch sagen muss, in den meisten Fernsehdiskussionen oder in den wenigsten Fernsehdiskussionen sitzen Mathematiker und Logiker. Das ist äußerst selten, auf jeden Fall.
So schade, wie das ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Du hattest eben was gesagt und da hatte ich A geschrien, weil mir was anderes eingefallen ist. Und zwar, es gibt ja auch wunderschöne Parallelen zwischen beispielsweise der Elektrotechnik und der Hydraulik. Also hydraulische Leistung berechnet sich ähnlich wie elektrische Leistung. Also man kann quasi Strom und Spannung kann man gleichsetzen mit Volumen.
Wollte ich gerade fragen, sind die beide so eklig, dass man da im Studium so viel nachdenken muss? Das würde die beiden verbinden.
Ja, das kann man so sagen. Aber
wir können ja mal den Wechsel machen. Also wir können ja auf dieses ganze Thema Thermo und so weiter, das ist ja endlos, ja. Das ist, für mich ist das
interessant. Ich wollte gerade sagen, man hat aber gemerkt, dass sich das Thema begeistert.
Ja, für mich ist es das Interessanteste der Alltagsphysik. Ich meine, an die anderen kommt man ja nicht dran. Ja, wenn du mir jetzt erklärst, meine Festplatte beruht auf den Verfahren der Quantentheorie, dann würde ich sagen, das kannst du mir alles gerne sagen und ich glaube dir kein einziges Wort. Ja. Und wenn du mir jetzt erklärst, mein Computer kann nur mit 1 und 0 rechnen, kann das so sein? Ja. Aber ich finde, Wärmelehre, das ist tatsächlich was, was man im Alltag öfter noch erlebt.
Ja, ich sage mal, Mechanik finde ich ähnlich. Also Mechanik, Dynamik.
Weil du jetzt so gerne Fahrrad fährst.
Strömungslehre auch. Zum Beispiel.
Weil du jetzt so gerne Fahrrad fährst.
Kann sein, weiß ich nicht.
Heißt ja nicht umsonst, das Feld ist ihm auf der Spur, sagt man ja beim Radsport, ne?
Ja, das Quantenfeld. Jetzt
sind wir beim Thema, genau.
Ja.
Wir können es mal wechseln, sonst wird das total langweilig für alle, die jetzt noch zuhören müssen.
Sollen wir vielleicht mal auf die Strömungsmechanik gehen?
Ja, oh, es wird dann beliebig kurz, ne?
Ja, sagen wir es mal so. Ich hab's eingangs schon gesagt. Also Strömungsmechanik kann ich eigentlich nur noch sagen. Ich weiß, Tragflächen funktionieren über die Bernoulli-Gleichung. Das, ne, und Segeln und so, alles Bernoulli. Und ansonsten weiß ich noch, es war die letzte Klausur meines Studiums. Wo ich, sagen wir mal, nicht unbedingt das Gefühl hatte, eine Glanzleistung abgeliefert zu haben. Und mir fehlte wirklich nur noch diese Klausur und dann war ich komplett fertig. Also Diplomarbeit war schon fertig geschrieben und alles. Brauchte nur noch das Ding. Und wenn ich durchgefallen wäre, hätte das geheißen, ich hätte noch mal ein halbes Jahr warten müssen. Und
wir hatten schon so viele halbe Jahre.
Es ging. Also, sagen wir so,
also bei mir war es ausreichend viel. Ich bin
da gut zurechtgekommen. Bei mir ging es halt darum, Regelstudienzeit oder nicht. Das wäre halt so die Scheide sozusagen.
Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt alle gehört, was Björn Höper für ein Angeber ist und Sie haben auch gleichzeitig. Ich kenne das Wort Regelstudienzeit, um ehrlich zu sein, nur als theoretisches Konstrukt.
ich sage es mal so, ich hatte auch nicht damit gerechnet und man muss auch fairerweise sagen, meine angespannte finanzielle Situation hat mich da doch deutlich motiviert. Muss man einfach so sagen. Ich hatte nicht mehr so viel Geld.
Geld ist ein ausreichend guter Motivator. Ja. Aber ich finde eine Anekdote aus dem Fach
auf jeden Fall
Strömungsmechanik
um die Geschichte abzuschließen, ich habe es dann mit 4-0 bestanden und damit war das Ding dann durch. Aber das war also so auf den Punkt genau, könnte man sagen. Das ist meine Erinnerung an Strömungsmechanik.
Also vielleicht meine Anekdote zum Thema, also das hat ja, das Sponsor hatte das zwei Seiten, ne? Also das erste Fach war, glaube ich, im dritten Semester Hydrostatik. Und im vierten dann Hydrodynamik.
Ich habe nur eins.
Das kann man steigern, das ist einfach widerlich, ja. Und das mit der Hydrostatik ist ja so, das ist ja im Prinzip eine Badewanne mit Wasser.
Ja, und mit Aufzug.
Jetzt kommt mein Onkel. Mein Onkel war dummerweise sehr intelligent und leider auch sehr, sehr wohlhabend. Ich erzähle ja immer wieder, der war einer von irgendwie übersichtlich vielen Zivilingenieuren, die es nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien gab. Das heißt, er hat halb Österreich mit Brücken und Autobahnen und was weiß ich noch zugestellt. Und die UNO-City in Wien, dafür hat er mal die Statik gerechnet. Also lustige Geschichte. Dummerweise kannte der sich jetzt aus auf diesem Statikfach. Jetzt sieht er mir also zu, wie ich da wurschtle und versuche eine Aufgabe zu lösen. Und er sagt, Markus, es war immer schlecht, wenn diese Sätze so anfingen, weil ich dann wusste, jetzt kommt irgendeine gemeine Frage, die ich wieder nicht beantworten kann. Und das Dumme ist, wenn diese Leute so ein gewisses Lebensalter haben, dann stellen die ja so Fragen nach so Grundsätzlichkeiten. Das ist ja alles nicht das, was bei uns im Studium drankommt. Wir lösen ja Aufgaben. Beziehungsweise lösen sie nicht, wir rechnen sie. Wir haben irgendwie auswendig gelernt, wie das funktioniert. Und jetzt kommen diese Älteren und fragen dich nach Prinzipien, was ja an sich schon mal urgemein ist. Naja, fragt er mich also, Markus, was ist denn der Witz an der Hydromechanik? Und ich so, 1000 Ausreden. Er so, du hast es nicht verstanden. Ich so, nochmal 2000 Ausreden obendrauf. Wir haben jetzt 3000 Ausreden. Und er, nein, du hast es nicht verstanden. Es ist die Wand. Ich denke, du Arsch. Entschuldigung. Ich habe es wirklich gedacht in dem Moment, aber ich dachte, der hat recht. Es ist die Wand. Ja, mach mal eine Cola-Flasche und dieselbe Cola in eine Plastiktüte. Die Cola-Flasche hat eine feste Wand. Plastiktüte nicht. Mit anderen Worten, das Cola, die liegt sofort auf dem Boden. Der Witz an der blöden Hydrostatik ist, wie der Name schon sagt, die Statik dieser ollen Wand. Und wenn das richtig gut funktioniert, dann bleibt das Wasser drin. Und die Badewanne hat halt eine feste Wand. Und wie man so alle paar Jahre an der Flutkatastrophe sieht, wenn die Wand nicht mehr da ist, dann läuft das blöde Wasser auch wirklich überall hin. Und zwar, das Zeug ist ja nicht zu bändigen, ja. Du hast es ja nachher wirklich überall. Und das fand ich ein bisschen gemein, ich habe das als Fangfrage empfunden. Und mir wurde dann wieder mal klar, ich kann, glaube ich, noch 100 Jahre studieren, ohne die Prinzipien zu kapieren. Der Vorteil ist, wenn man selber ein alter Sack ist, stellt man anderen diese Fangfragen.
Ja, und ich glaube, eine wichtige Sache ist halt auch die, das ist so ähnlich zu dem, was ich eben gesagt habe, dass jemand einem diese Fragen mal stellt, hilft einem halt auch mal, also anders ja. darüber nachzudenken.
Ja,
in das dem ist Moment, was ich meine. Klar, ist natürlich ärgerlich, dass man es nicht weiß.
Was meinst du, was ich gerechnet habe, als er mich gefragt hat, was das Integral von 1 durch x ist? Da wurschtelst du erstmal rum, ne?
Ja.
Kommt irgend so ein Stinker auf die Idee und sagt, der ist der Logarithmus. Fragst dich ja auch, wofür braucht man den? Ich sag dann immer, im Logarithmus man mit muss. Hat ja was für Musikalische.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mal tanzen willst, ist immer gut, einen Logarithmus zu haben.
Plus eine Konstante C.
Also selbstverständlich.
Oder Konstanze, je nachdem, wie die Tanzpartnerin heißt.
Konstanze und der Logarithmus.
Da gibt es übrigens einen guten Witz, den erzähle ich beim nächsten Mal. Ja, aber das war diese Hydro-Mechanik. Ne? Und ich habe gedacht, Mann, wie lange willst du das noch? Und dann fängst du an und dann gibt es ja noch dieses Konzept des Flächenträgheitsmoments. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, sehr grob, ja.
Also wir hatten einen Übungsleiter, das war so ein junger Typ, der hatte ganz viele Locken, das weiß ich noch. Der war genial, der hat mich durch die Klausur geschleift, damals schon in Mechanik. Und der sagte, ich sage euch jetzt eine Zahl, die werdet ihr bis zum Ende eures Lebens nicht mehr vergessen. Und ich habe gedacht, du bist doch doof. Natürlich vergesse ich die, sobald ich hier raus bin. Dann sagt er, BH hoch 3 Zwölftel.
Hm.
Ja, das ist ein Trägheitsmoment vom hochstehenden im Rechteckprofil. Und nein, ich habe es mein Leben nicht vergessen, seit dem Tag. Mhm. Das ist doch eklig, wenn Leute so recht haben, oder? Und dieses Flächenträgheitsmoment, das brauchst du jetzt in der Hydrostatik wieder. Und das ist irgendwas mit Meter oder Millimeter hoch 4. Und was sich überhaupt kein Mensch niemals vorstellen kann. Und das funktioniert auch noch beim Rechnen. Das sind Dinge, die einen ein bisschen unleidlich machen, finde ich.
Bringt uns aber zu einem guten Trick, der auch ein Augenöffner ist. Immer mit Einheiten rechnen. Und wenn du nicht weißt, wie die Formel ist, einmal ausprobieren, wie geht das denn auf mit den Einheiten?
Immer die Einheiten.
Sind immer die Einheiten. Also, ja.
Ich mache das bis heute. Ich kann das nicht. Ich kann keine Formel ausrechnen und nichts berechnen, wenn ich nicht die Einheiten mit. Ist wirklich so. Ja. Spätestens bei Millimeter hoch 4 und Meter hoch 4 ist das erste Mal, wo ich mit vielen Nullen auf den Bauch falle, wenn ich es mir nicht aufschreibe.
Ja. Das,
es sollen ja schon Satelliten abgestürzt sein, deswegen.
Ja, und
erzählst du die Geschichte?
Ich kenne nur die mit den amerikanischen und den europäischen Ingenieuren, die meinst du, ne?
Ja, die ist das.
Ja, ich kenne sie so, dass man, ich weiß aber gar nicht mehr genau, also irgendeine Leittechnik, irgendeine Avionik oder sowas war es, glaube ich, die zugeliefert wurde und man hat sich nicht so 100%ig darüber ausgetauscht, womit man denn rechnen mag. Und die einen haben mit dem metrischen System gerechnet und die anderen mit amerikanischen Einheiten.
Amerikaner nennen es TFMS, the fucking metric system.
Ja.
Entschuldigung, schneidest du das dann raus nachher?
Nein.
Ach, schade. Und wir nennen es, glaube ich, modernerweise SI-Einheiten, aber es ist irgendwie verwandt, ne?
Es ist
und wenn jetzt mit Zöllen, Yards, Inches und sonstigen Dingen mit 72. 8 mal 23 Zoll Leitung rechnet, der ist natürlich nicht gewohnt, dass die blöden Europäer mit diesem anderen Unsinnsystem rechnen, wo dann Meter, Kilogramm und was sie noch drin sind. Das geht ja alles auch mit Pfund und halben Füßen.
Ja, und mit Lärchenzungen oder sowas.
Also, Otternäschen.
Otternäschen, genau. Wenn der eine dann
12 sagt und der andere sagt, ich habe deine 12, super, nur der hat in Quadratfüßen pro Square Inch gerechnet, mal Kilopound, mal irgendwas, dann ist das eben was anderes, als wenn man das in der SI einrechnet. Ich glaube, dann ist auch diese Rakete nicht weit gekommen.
Nee, ist relativ schnell explodiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ist dann sehr schwierig.
Und ich glaube, die Geschichte stimmt. Also ich habe sie so oft gehört und nachgeguckt.
Ich auch. Und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, es passt auch sehr gut zu menschlichem Verhalten. Also in meinen Augen ist das, zeigt das vor allen Dingen sehr, sehr schön, dass man viele implizite Annahmen trifft, ohne zu verifizieren, dass die auch stimmen.
Womit wir wieder bei Konzepten sind.
Ja. Ja. Ja, und auch bei einer Erfahrung. Wobei die wirklich schwierig umzusetzen ist, so viel wie möglich explizit zu kommunizieren.
Ja, was ja nicht so die erste Eigenschaft der Ingenieure sein muss. Ne? Das ist jetzt nicht Studienbedingung.
Nein, ist nicht Studienbedingung, wird auch deswegen sage ich es auch nochmal, weil das ist tatsächlich etwas, aber gut, ich denke, die Anzahl der Möglichkeiten, ein Problem zu lösen und anzugehen, ist natürlich auch wahnsinnig groß, quasi
theoretisch unendlich. Womit wir beim Effekt der statistischen Mechanik, auch genannt die Thermodynamik, sind. It's all about Statistik und Möglichkeiten. Ja. Das ist gemein, es ist überall im Leben, ich sag's doch.
Es ist überall im Leben und es hat aber auch selten positive Eigenschaften.
Nee, es ist immer... Wir hatten einen Kollegen, der hat immer gesagt, das ist im Prinzip dieses Parkinson-Prinzip. Das ist der umformulierte zweite Hauptsatz in einem geschlossenen System, kann der Ärger nur zunehmen. Und es ist ja auch so.
Ja.
Ja. Und das ist auch der Grund, warum übrigens immer alles schief geht in Projekten, wenn man nichts tut.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum nie etwas schief geht, wenn man zwei Hosenträger und drei Gürtel hat. Weil sich dann das System was anderes sucht und sagt, hier jetzt noch was reinstecken, zu unwahrscheinlich, ich mache was anderes, was übrigens dann auch in die Hose geht. Aber da habe ich wenigstens vorher nicht dran gedacht.
Ja. Und natürlich auch das Parkinson'sche Gesetz, aber dehnt sich immer in dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.
Ausdehnung. Das stand bei uns an der Toilettentür an der Uni in Braunschweig. Es ist ein kleiner gedanklicher Fehler drin, aber es ist bis heute mein liebster Satz zum Thema Ausdehnung. Bei Kälte zieht sich alles zusammen, deswegen sind im Winter die Tage kürzer. Insofern super, nur kalendarisch ein winziges Missverständnis. Der Winter beginnt ja kalendarisch am 21. Dezember und da werden die Tage wieder länger. Das ist natürlich gemein, aber thermodynamisch stimmt das absolut. Die Tage sind im Winter kürzer.
Ja.
Ist klar, bei Kälte wird's, ne?
Ja.
Zieht sich's.
Ja.
Deswegen zieht sich auch der Winter. Kurz nochmal, damit wir das nächstes Mal nicht wieder behandeln müssen, dieses unleidliche Thema. Bei der Strömungsmechanik war bei uns noch die Strömungsdynamik dran. Und die ist natürlich gemein. Und ich komme aus einer Zeit, bei uns war alles Navier-Stokes. Also was du angefangen hast, war immer Navier-Stokes. Rauf, runter, rechts, links. Und das ist insofern ja ein bisschen gemein, diese Gleichung, weil die ja nicht so gut auflösbar sind, dass man jetzt alle Ys auf der einen und alle X auf der anderen Seite hat, so wie man das ja im Mathematikunterricht immer hat. Sondern es ist ja irgendwie wild, kunterbunt gemischt. Also brauchst du so Verfahren, wie du das kannst du nur implizit die Gleichung angucken und dann eben auch nur numerisch lösen. Du musst also in kleinen Schritten dich vorwärts hangeln. Und jetzt kommt das Coole. Zu meiner Zeit es gab keine Computer, die das konnten. Wir haben noch gelernt, dass die Navier-Stokes-Gleichungen nicht auflösbar sind. Nicht berechenbar. Also nicht auflösbar, das sind sie eh nicht, aber die sind auch nicht berechenbar. Und heute, glaube ich, schaffen das Desktop.
Ja, teils, ne? Kommt natürlich wie bei allem etwas drauf an, aber die CFD, wie ja dieses fantastische Fach heißt, Computational Fluid Dynamics, hat schon sehr massive Fortschritte gemacht, ja. Früher war das aber halt das hast du auch so Hochleistungscomputern gemacht. Heute reicht so ein, sag ich mal, so ein Durchschnittsserver, um zumindest mal zu einem Ergebnis zu kommen.
Das sind nicht die christlich formierten Demokraten, nicht, dass wir jetzt politisch werden, die CFD, ne?
Ne, es ist auch nicht der CSD.
Auch nicht schlecht.
Ja, da strömen nur die Massen beim CSD.
Oh, ja. Zur Sonne, zur Freiheit.
Ja, also bei uns war es nicht getrennt. Bei uns oder war es getrennt. Ich als kleiner Produktionstechniker durfte mich aber mit der kleinen Strömungsmechanik oder kleine Strömungslehre zufrieden geben und musste das dann nicht nochmal machen. Da war ich ganz glücklich.
Ich glaube überhaupt, die ganzen letzten Wochen, bis diesen Podcast, haben wir nur das Grundstudium behandelt. Ne? Also wir sind jetzt noch gar nicht irgendwie in den höheren Weihen. Wir sind jetzt alle in dem Bereich, wo der durchschnittliche Ingenieur, männlich, weiblich, divers, sagt, lieber Himmel, hoffentlich komme ich da heil durch.
Gott sei Dank. Oder wenn du dahinter bist, sagst, Gott sei Dank habe ich das geschafft. Also,
ja. Also das ist wirklich so. Es gab bei uns, also ich weiß, in meinem Teil des Studiums gab es, irgendwo hatte ich mal eine gute Note, aber das war jetzt eigentlich so, dass man gesagt hat, das ist eigentlich nicht wichtig. Du hast immer nur zu Hause angerufen und gesagt, überweis den nächsten Scheck, ich habe eine Klausur bestanden. Das Wichtige war das Bild davor.
Ja. Und also zu unserer Zeit war es ja so, 4 gewinnt. Also Note.
Die häufigste Zahl des Studiums ist eine 4. Ja. Das ist in der Tat so.
Note egal, Hauptsache irgendwie durch.
Ja, nachher wird es dann besser, da behandeln die dich irgendwie auch menschlicher. Aber am Anfang ist das tatsächlich so. Also wir waren, glaube ich, am ersten Tag des Studiums 700 Leute im Hörsaal. Ja. Man muss dazu sagen, das hat dann rapid abgenommen. Also nach 6 Wochen waren es irgendwie noch 350. Aber von denen ist knapp die Hälfte durchgekommen.
Ja, also so ähnlich war es bei uns auch. Also ich weiß noch, die allerersten paar Vorlesungen war es so. Es gibt das alte Audimax, das ist jetzt mittlerweile schon außer Betrieb. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht wird es auch noch benutzt. Ich meine, es wäre gesperrt mittlerweile.
Das war das größte Auto, das ihr an der Uni hattet.
Das war der größte Horsch, den sie da hatten. Okay. Ja, ja. da wurden auch immer die Audits gemacht. Auf jeden Fall hast du, ich glaube, da gingen 100 Leute oder sowas rein und die kompletten Treppen und alles waren noch voll. Also ja. Es waren irgendwie so 1100 Leute oder sowas.
Aber die Papierflieger fliegen gut, so viel zum Thema
Spannungsverhältnis. Papierflieger fliegen sehr, sehr gut. Und man muss auch sagen, durch die körperproduzierte Abwärme würde ich auch noch
eine fantastische massiv Auftrieb, ne?
Ja. Ja. Also insofern wirklich, wirklich gut konzipiert. Gerne auch genommen bei Werkstoffkunde. Also bei Werkstoffkunde wurde sich sehr exzessiv mit den Flugeigenschaften von Papierblättern beschäftigt.
Eigentlich habe ich hinterher festgestellt, sind diese ganzen Fächer irgendwie schweineinteressant. Es hat nur damals war das irgendwie so, wenn man die lernen muss. Ich glaube, das Schönste an der Uni ist, wenn man nicht drin ist. wenn man die lernen muss, dann hat man den Kopf dafür nicht, um das zu erkennen. Und diese Professoris, die das dann einem erklären, die kennen ja nur ihr eigenes Fach und das finden die ja super. Und wir fanden das einfach massiv anstrengend und lächerlich, wenn man uns dann immer versucht hat, die Schönheit dieser Fächer beizubringen. Aber jetzt so aus dem Abstand, ja, aus der Ferne besehen ist alles schön, heißt es bei Asterix. Und aus diesem Abstand, da erkennt man tatsächlich so eine gewisse Harmonie in diesen ganzen Fächern. Es ist einfach enorm, was man so in kurzer Zeit an Wissen so in so ein kleines Gehirn, meinst du es ja nicht so, wie es sich da so reingedrückt bekommt, und wie viel Platz zwischen den beiden Ohren ist, um wirklich ganz viel Unsinn aufzunehmen, von dem man dann nachher das Allermeiste lustigerweise wieder vergisst,
ja.
Um ganz am Schluss zu sagen, naja gut, ich glaube so das Kondensat, so dieses Eingedampfte, ne, das ist irgendwie noch hängen geblieben.
Ja, das ist eigentlich das Spannende. Ne? Ich muss halt auch sagen, viele von den Dingen, hat man jetzt nicht mehr im Detail abrufbar. Es dauert aber auch nicht wahnsinnig lange, sich wieder da reinzudenken. Also man weiß zumindest schon noch, wie es funktioniert hat.
Wie es funktionieren hätte können, müssen, sollen.
Sein, wollen. So,
das heißt, wir haben noch Programm fürs nächste Mal.
Klar, ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Wir haben jetzt nämlich, da wir mit Thermodynamik ja schon 40 Minuten Folge gemacht hatten, machen wir vielleicht nächstes Mal nochmal eine Folge Thermodynamik.
Der Begriff vollgemacht erinnert einige Leute bestimmt auch daran, was für ein Wort mit SCH das ganze Fach war.
Oh.
Die meisten haben es gehasst, glaube ich. Für mich,
bei mir ist es so ein bisschen eine Hassliebe, weil an sich finde ich es interessant. Es wurde aber nicht wahnsinnig gut vermittelt. Und zum anderen es gibt ja Klausuren, die jetzt nicht unbedingt auf Abfrage des Verstehens ausgelegt sind, sondern auch so ein kleines bisschen als Rasiermesser dienen. Und das war eine solche. Und dementsprechend, das ist so ein bisschen das, was mich da, ja, sagen wir mal, was ein wenig den Spaß an dem Fach vergällt.
Apropos Spaß an dem Fach, der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat und mich nachher zu meinem Fachstudium verleitet hat, war Wärme- und Stoffübertragung. Das können wir nächstes Mal noch mit auf
die Liste. Das können wir nächstes Mal noch machen. Dann kannst du mir das nicht beibringen, weil das hatte ich nämlich nie. Als kalter Maschinenbau. Nein, mussten wir nicht hören.
Oh, das war interessant. Da schimpfen die Leute über die Universität in Braunschweig.
Ja. Hat der Professor da genusselt?
Ja, also ein bisschen undeutlich gesprochen, so wenn du das meinst. Also wir haben dann immer gesagt, Lillian Harvey und die Filmkondensation der UFA.
Hm.
Oh, der ist schon für eingeweiht. Da muss man sehr nerdig sein, ne? Und auch Cineast, um das noch witzig zu finden.
Ja. Ich sage mal so, ich glaube, wir haben den Zeitpunkt erreicht, an dem wir Schluss machen müssen. Sonst wird es noch schlimmer.
Gehst du jetzt gleich noch zum Sport auf den Boltzmannplatz?
Nein, das ist keine
Konstellation. Oder trinkst du deinen Maxwell-Gefrierkaffee? So, jetzt höre ich auf mit Wärme und Stoffwitzen. Das ist ja wirklich nicht komisch.
Ja. Ja.
Ne? Mein lieber Stefan.
Ja.
Oh, Björn, entschuldige. Aber so wie du lächelst, sehe ich bei dir im Gesicht eine Strahlungskonstante.
Ich merke schon, dass das Fach hat gewirkt.
Es wirkt mich bis heute.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Gut, unseren Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Ertragen, kann man ja schon fast sagen.
Und bei unserer Selbsttherapie.
Ja, das stimmt allerdings. Es hat was Selbsttherapeutisches, muss man auch sagen. Ja. Und wir verabschieden uns mit einem Tschüss.
Tschüss.